Ja, willkommen zur 62. Episode. Heute begrüße ich Kassem Taher Saleh, frisch gebackener Bundestagsabgeordneter seit jetzt September im Bundestag für Bündnis 90 Die Grünen. Kam als Flüchtling nach Deutschland und hat in Dresden Bauingenieurwesen studiert, ein bisschen gearbeitet. Und deswegen ging es natürlich um das Thema Bauen. Er ist jetzt auch Obmann im Bauausschuss. Ja, im Prinzip muss mehr gebaut werden. Die Mieten sind zu hoch und steigen immer mehr in den Großstädten. Aber die Grünen wollen natürlich, dass das ökologisch passiert. Und darüber haben wir eine gute Dreiviertelstunde gesprochen. Heute ging es dann bei den Future Sounds nochmal um Autos in der Popmusik. Ich habe ein kleines Potpourri zusammengestellt. Viel Freude mit der Episode. Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Kassem Taher Saleh. Bitte stell dich einmal unseren Podcast-Hörern vor.
Schönen guten Tag, hallo. Danke Ihnen erstmal für die Einladung und ich weiß nicht, ob man das sagen kann am 5.1. Frohes neues Jahr.
Ja.
Mein Name ist Kassem Taher Saleh. Ich bin 28 Jahre alt, bin geboren in Sacho im Nordirak. Es liegt an der türkischen Grenze. Aufgewachsen im schönen Plauen im Vogtland, wo ich da mein Abitur gemacht habe und bin danach nach Dresden und habe an der TU Bauingenieurwesen studiert. Mit einem Auslandsaufenthalt in Santander in Spanien. Bin seit 2019 Mitglied bei der Partei Bündnis 90 Die Grünen und seit dieser Legislatur im Deutschen Bundestag und bin der Obmann im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen.
Ja, ein Bauingenieur im Bauausschuss und es passiert jetzt viel. Jetzt haben wir natürlich erstmal auch schon ein Bauministerium und wir haben 2019 schon den Plan 400.000 Wohnungen in so ein Schnellprogramm zu bauen. Das ist jetzt relativ viel, ne? Man kommt frisch aus der Uni und ein bisschen Berufserfahrung und dann soll man auch gleich in diesem zentralen Feld arbeiten. Aber die Probleme sind ja auch drückend. Die Mieten in den Innenstädten explodieren immer noch. Wir nehmen so dieses Interview Anfang Januar 2022 auf und der Bau hängt auch, was die ganzen Klimaschutzbestrebungen angeht, massiv hinterher. Ist aber wirklich momentan ein sehr spannendes Feld.
Total, ohne Frage. Deshalb auch freut es mich enorm, dass es jetzt auch dafür ein eigenes Ministerium gibt. Sie haben ja auch angesprochen, die angespannte Wohnungslage. Es gibt natürlich auch vor allem der Klimabereich im Gebäudesektor ist enorm. Es hat super viel Potenzial. Fast 33% der weltweiten CO2-Emissionen stammen genau aus dem Bausektor, aus dem Gebäudesektor. Also wir haben da ganz viele Projekte, die wir angehen müssen und auch werden. Sie haben auch das Thema Mieten angesprochen. Diesbezüglich muss man immer auch den Leerstand ansprechen. Speziell in Ostdeutschland ist es ein sehr wichtiges Thema, wie wir eben den Leerstand auch bekämpfen, wie wir den Bestand umsanieren, besser sanieren, das heißt effizienter, ökologischer, nachhaltiger oder wie wir auch natürlich die Städte und den ländlichen Raum da mitnehmen und da an die Infrastruktur denken, dass auch die leerstehenden Gebäude auch gut umgenutzt werden. Und da muss man sich eben auch eine Platte machen, Gedanken machen, wie man da überhaupt hinkommt.
Ja, gut, als Bundestagsabgeordneter aus Sachsen oder eben aus Ostdeutschland, es ist ja noch in dem Bereich ein Problem. Werden denn da jetzt auch noch bei Ihnen im Wahlkreis alte Platten, also die Bauten aus der DDR abgerissen und durch neue ersetzt? Es ist ja eigentlich ökologischer Wahnsinn, ganze Energie, die mal in den Bau von den alten Platten investiert wird, wird eigentlich ja auf Null gesetzt, um dann, aber es rechnet sich einfach ökonomisch nicht. Die Häuser stehen jetzt wahrscheinlich schon ein paar Jahre leer,
Wie sieht es aus im Osten? Wie will man da die Platten retten oder Leute in diese Platten bekommen? Aber das ist jetzt halt dann auch die Frage, wer findet da einen Job in Ostdeutschland, der in der Platte leben könnte?
Also mein Wahlkreis ist Dresden 1, das ist im Dresdner Süden. Das heißt, da haben wir eben auch mit einem angespannten Wohnungslage zu tun. Ich komme aber aus Plauen, also einem Kleinstadt in Sachsen, wo ich natürlich auch den ländlichen Raum da kenne. Da ist es natürlich auch vermehrt der Fall, dass da eher Altbauten leer stehen und weniger die Platten. In Dresden ist es aktuell so, im Stadtbild Gorbitz, besser gesagt, dass da die alten Platten umgebaut werden zurzeit. Das heißt, die werden umgebaut, die werden renoviert, damit man eben auch für sozialen Wohnungsbau da Platz macht, dass da eben auch Menschen, die es vielleicht nicht viel im Geldbeutel haben, dass wir da natürlich auch die Wohnungen schaffen. In einem, wie schon gesagt, auch an einem angespannten Wohnungsmarkt hier in Dresden. Auf der Landesebene haben wir eine Mietpreisbremse seit dem 1.1. Wir haben natürlich auch den Beispiel in Berlin, wo der Mietendeckel am 25.3. letzten Jahres durch das Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Und um eben die günstigen Mieten vor allen Dingen auch in den deutschen Großstädten gewährleisten zu können, brauchen wir da ganz viele Maßnahmen. Eine davon ist natürlich die Absenkung der Kappungsgrenze. Das, was wir umsetzen werden auf 11%. Wir werden die Mietpreisbremse verlängern von Ende 25 bis 29. Wir werden natürlich auch einen qualifizierten Mietenspiegel erstellen. Das heißt, der ist sogar auch verpflichtend ab einer Einwohnerzahl von 100.000. Und dieser Mietenspiegel ist dann die Grundlage für die Mietpreis- und Kappungsgrenze. Wir werden, oder das haben Sie auch angesprochen, haben wir eine Neubauoffensive. Wir wollen 400.000 Wohnungen im Jahr bauen und davon 100.000 öffentlich gefördert. Die Frage ist dann natürlich auch, die wir uns stellen in der Fraktion, in der Bündnis 90 die Grünen-Fraktion, wie wollen wir überhaupt bauen? Mit was wollen wir überhaupt bauen? Oder auch als Bauingenieur und ehemalige Bauleiter, schaue ich dann natürlich als Bauunternehmer da auf den Blick, die sagen sich auch, ja Leute, wir haben gar nicht das Personal dafür, bei der Rohstoffknappheit, die es natürlich auch auf dem Bau gibt, sei es Holz, sei es eben auch Glas und vieles anderes, müssen wir natürlich auch ganz stark überlegen, wie schaffen wir es überhaupt, die 400.000 Wohnungen im Jahr auch zu bauen. Ja.
Erstmal, bevor wir zu dem Thema kommen, also das ist ja mit das drängendste Problem, was das Thema Bauen angeht. Die Mieten in den Großstädten in Ost, aber auch in Westdeutschland gehen so ein bisschen durch die Decke. Der Berliner Mietendeckel ist jetzt am Verfassungsgericht gescheitert, die gesagt haben, das ist nicht Ländersache zu entscheiden, wo wie hoch die Mieten sein dürfen. Und jetzt kommt so ein bisschen die Gegenbewegung. Was verstehen Sie aber erstmal unter einer Kappungsgrenze? Was ist das?
Also eine Kappungsgrenze sagt da hervor, dass man eben die Obergrenze da hier der ortsüblichen Vergleichsmiete zieht. Das
Okay.
heißt, man legt, also ist verständlich erklärt worden, oder?
Ja,
Dass man eben, die Mieten nicht über 11% anheben kann als Vermieter.
alles klar. Und was ist jetzt die Idee genau? Im Prinzip schwebt auch der Grünen, also Sie als Grüner im Bauausschuss vor, dass es so eine Mischung gibt. Es soll möglich sein, bis 100.000 Einwohner Mietpreisdeckel einzuführen, die dann wie auch immer qualifiziert sind. Und auf der anderen Seite muss mehr gebaut werden. Das verstehe ich so als die Idee hinter diesen 400.000 Wohnungen, was ja auch relativ viel ist.
Total,
ja, aber jetzt die Frage ist, wenn man Mietpreisdeckel einführt, wie würde das aussehen? Bis 100.000 Einwohner und wie stark dürfte das dann steigen?
Verzeihung, nicht bis 100.000 Einwohner, sondern ab
100.000.
Ab 100.000 Einwohner soll das sogar verpflichtend werden. Das heißt, da müssen sich die Kommunen da Gedanken machen, wie schaffen wir es überhaupt einen qualifizierten Mietspiegel, also nach wissenschaftlichen Standard erstellt, eben einen Mietspiegel zu erstellen, dass dann eben die Grundlage für die Mietpreisgrenze und die Kappungsgrenze ist. Also, dass man eben auch ein Fundament hat, ein Papier hat, nach dem wissenschaftlichen Standard, wie geht man da auch qualifiziert daran. An einem Beispiel zum Beispiel gesagt, die Mietlage oder die Wohnungslage in Leipzig, Dresden ist natürlich eine ganz andere als die in Berlin, in München oder in Frankfurt. Mhm. Dann können wir nicht irgendwie von oben herab gleich sagen, alle Großstädte benötigen die und jene Regeln. Deshalb eben der Kompromiss, dass man sagt, so Leute, macht euch da bitte einen Gedanken, schafft ein wissenschaftliches Konzept und daraufhin urteilen wir und da finden wir auch die jeweiligen Lösungen.
Also im Prinzip nicht Ländersache, so wie Berlin vorgeprescht ist, sondern der Bund gibt einen Rahmen an die Kommunen weiter. Die Kommunen müssen sich irgendetwas halbwegs Sinnvolles überlegen und das wird dann verbindlich.
Genau. Und auch die Standards kommen aus der Bundesebene.
Alles klar.
Dass man sagt, der qualifizierte Mietenspiegel hat die und die Standards und die müsst ihr bitte jeweils erfüllen, liebe Kommune.
Okay, dann ist ja im Prinzip dann mal ein Impuls aus Berlin dann über ein paar Umwege auch zu einer Gesetzgebung geworden. Gut, aber jetzt haben wir natürlich das große Problem, es kommt ja wohl auch immer noch darauf an, mehr zu bauen. 400.000 Wohnungen sind eine Hausnummer, die der Bund auch gemacht hat. Die ersten waren auch schon in den Medienberichten, ich packe das sonst auch in die Shownotes dieser Episode, da wird ja massiv gestöhnt in der Bauindustrie, dass das praktisch nicht möglich ist, hatten Sie auch schon gesagt. So, wir nehmen jetzt so 22 auf, da ist noch Corona drin, irgendwie sind die ganzen Lieferketten verrutscht, man kriegt kein Holz, man kriegt wenig Baumaterial und so weiter und so fort. Zweitens hat man auf dem Bau auch relativ wenig Leute, die das machen können. Mangel an Bauarbeitern und bei den Bauhandgewerken, den Baugewerken praktisch überall. Ist das realistisch, wirklich die 400.000 Wohnungen jetzt zusätzlich umzusetzen?
Also natürlich muss man da kritisch drauf schauen, aber das Ziel ist klar. Und ich bin mir auch da sicher, und das hat auch die Industrie auch gezeigt, oder das schaffen wir auch immer wieder, dass es möglich ist. Also die Industrie hat es immer wieder geschafft, auch wenn man sagt, es ist nicht möglich. Und auch generell die Geschichte der Menschheit hat gezeigt, es ist eben möglich, wenn die Rahmenbedingungen schaffen, eben da sind, wenn der Wille da ist. Also klar, nach den aktuellen Bedingungen wird es, glaube ich, nicht möglich sein. Das heißt, da müssen wir schneller werden, da müssen wir auch den Bau digitalisieren, da müssen wir auch eben an serielles Bauen nachdenken, obwohl die Gebäude ein Unikat sind, also im Vergleich zu der Automobilindustrie, wo man da an den Wänden die ganzen Karosseriebauteile plant und herstellt. So schnell wird das im Gebäudesektor nicht gehen, im Bausektor nicht gehen, weil natürlich auch die Bodenbeschaffenheiten in den jeweiligen Regionen ganz, ganz andere sind, wie zum Beispiel in ein Auto. Ein Auto kann theoretisch überall fahren, ob es in Sachsen ist, ob es in Berlin ist oder in München ist. Aber ein Gebäude muss natürlich anders geplant werden, sei es in Sachsen, in Berlin oder München. Auch natürlich die Regionalität an den Baustoffen ist da wichtig und in Betracht zu ziehen. Damit wir eben viel weniger Transportwege haben, um natürlich auch effizienter, klimaneutraler, ökologischer und nachhaltiger zu bauen.
Ja, da kommt der Grüne schon zum Thema ökologisches Bauen. Aber erstmal was anderes. Und Sie sind ja Bauingenieur und waren ja auch schon in der Praxis. Ich finde, Bau ist eigentlich relativ wenig innovativ. Also wir haben immer noch Techniken aus dem, ja, das ist ja schon alles fast Mittelalter. Holz, es wird sehr viel individuell gebaut. Serielles Bauen bedeutet ja so ein bisschen, dass sie versuchen, dass Bauen irgendwie industrieller wird. Das ist auch nur bei Fertighäusern, nicht insgesamt. Da wird noch sehr viel individuell gebaut. Wir haben das Thema, was natürlich jetzt so auch Ihre Generation ist, wie digital ist das Ganze? Die Frage ist natürlich auch auf dem Bau, BIM, Bau Information Systems, also es ist praktisch ja vielleicht Laien formuliert, sind so Systeme, wo man das Haus erstmal digital als Zwilling baut. Dann kann man relativ einfach planen, simulieren, passt das alles so und dann wird es fertig gebaut. Das würde Bauprozesse sehr beschleunigen, ist aber auch erst in Ansätzen da. Warum ist der Bau einfach so wenig innovativ? Also jetzt kommt die Politik an und sagt, wir haben hier einen Mangel an Wohnungen, baut mal ein bisschen schneller, baut mal ein bisschen, baut überhaupt erstmal eine größere Menge. Warum ist es so schwierig, auf dem Bau schnell zu bauen? Wenn Sie es mit, Sie haben ja selber jetzt Beispiel Autoindustrie genommen, man kann aber natürlich klar auch sagen, was weiß ich, IT oder ähnliches. Warum ist der Bau immer noch so langsam?
Genau. Sie haben ja auch das Thema BIM angesprochen. Das bedeutet Building Information Modeling. Und zwar, als ich angefangen habe zu studieren, das war 2013. Selbst da war schon eben BIM damals ein Thema. Ich habe dann aufgehört zu studieren. Meiner Meinung nach hat sich im Bereich relativ wenig getan, weil der Bausektor einfach eher eine konservative Branche ist, eher eine, ja, die Art und Weise, wie man baut, das ist leider etwas zurückgegangen. Und ich glaube, der Faktor ist da nicht die Innovation, sondern ich glaube auch die Attraktivität des Berufs. Der Bau, da wird immer so als ja, irgendwie, du bist der Bauarbeiter und jetzt arbeitest du auf dem Bau, irgendwie die soziale Stellung vom Handwerk, vom Bau ist leider nicht so groß, wie wenn ich jetzt sage, ich bin Arzt oder ich bin Rechtsanwalt oder dies und jenes. Das heißt, wir müssen einfach in der Gesellschaft nochmal wirklich das Schöne, das Attraktive am Bau besser erklären und besser an die SchülerInnen bringen, besser an die Jugend bringen, dass es total wert ist und schön ist, ein Handwerk zu lernen. Und ich muss nicht immer studieren oder dass es auch eben gut ist und schön ist und attraktiv ist, eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Ich glaube, und dann kommt auch, wenn da vermehrt Jugend da drin steckt, wenn da vermehrt aber auch neue Gesetze eben in der Branche sind, dann kann man natürlich auch die Innovation steigern. Innovation bedeutet da auch, dass man Start-ups mitnimmt, dass man sozusagen auf der Bundesebene auch Fördermöglichkeiten gibt für Start-up im Bausektor, im Gebäudesektor, wo man eben ihnen sagt, hier Leute, hier habt ihr auch eine Finanzspritze, wir finden eure Idee toll, entwickelt bitte eine Idee zum nachhaltigen Baumaterialien, wie jetzt Dämmstoffe, wie jetzt irgendwie Beton und so weiter. Das bedeutet eben auch, dass man Forschungseinrichtungen, dass man Institute da stärkt. Also Sie sehen, es ist einfach ein komplettes Feld, die natürlich auch gefördert wird. Gefördert werden soll und gefördert werden muss, sowohl gesellschaftlich als aber auch finanziell.
Ja, aber es ist ja immer so ein bisschen, wir stehen jetzt vor der Demografie, es wird immer weniger Arbeitnehmer geben und der Bau ist traditionell nicht besonders beliebt, körperlich sehr harte Arbeit, auch nicht besonders gut vergütet. So sagen, jetzt müssen wir an der sozialen Stellung arbeiten, aber auf der anderen Seite ist ja vielleicht auch die Frage, ob man wirklich anfangen sollte, dass, wenn ich jetzt Bauunternehmer wäre und ich weiß, dass ich die nächsten 10, 20 Jahre kaum noch beschäftigt bekomme, könnte ich dann nicht einfach mal anfangen, meinen Bau zu industrialisieren, also wirklich so halbwegs gute Industriearbeitsplätze zu bieten in der Halle, es regnet nicht rein. Man ist, wenn man industrieller ist, ist man auch produktiver, dann kann man auch höhere Löhne durchzahlen. Wäre das nicht auch eine bessere Lösung? Also diese Debatte zu sagen, die Gesellschaft müsste immer irgendwie die soziale Stellung von irgendwas anheben, ist da, ja, es endet dann aber auch irgendwie nicht wirklich weiter, oder?
Ja, total. Oder auch die Art und Weise, die man baut, dass ich vielleicht nicht als Familienvater von Montag bis Donnerstag oder Freitag auf Montage sein muss, dass ich sagen kann, ich arbeite mal Montag, Dienstag und Mittwoch in der Halle, wie Sie gerade beschrieben haben, und fahre nur donnerstags eben raus auf Montage und bringe eben die Teile auch an. Oder dass man die Arbeitsbedingungen besser macht, eventuell auch in Kooperationen mit den Gewerkschaften, die es auch gibt, wie zum Beispiel der IG Bau, dass man da auch die Fahrzeit mit vergütet, was aktuell nicht der Fall ist, oder ja, dass man ihnen eine bessere Urlaubsvergütung macht oder mehr Urlaubstage, das sind natürlich auch die Forderungen von der Industriegewerkschaft, die da kommen. Vor allem in Ostdeutschland haben wir da Nachholbedarf, was die tarifliche und die gewerkschaftliche Bindung angeht. Nicht nur im Bausektor, sondern generell in der Industrie.
Aber dann so Sie als Politiker, wenn wir jetzt noch erstmal da beim Thema sind, bevor wir irgendwie zum Thema Ökologie und Klimawandel kommen, aber erstmal, was würden Sie jetzt wirklich gerne fördern und durchsetzen, damit der Bau einen gewissen Innovationsdruck bekommt? Also zu sagen, würden Sie nochmal irgendwie überlegen, serielles, also so halbindustrielles Bauen, moderneres Bauen zu fördern, wie die wissenschaftliche Lage, kann man es machen oder kann man es nicht machen oder woran liegt's? Was würden Sie da jetzt gerne umsetzen, den Bau so ein bisschen Innovationsdruck aufzusetzen?
Also natürlich Förderung von Start-ups und von Innovation, dass man auch den Bau digitalisierter macht, das heißt sowohl im Planungsprozess, dass man da ein ganzes 3D-Modell habe, wo wirklich bis zu jeder Schraube und jedem Kleinteil es mit abgebildet ist, dass man den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes da in der Planung, in der 3D-Modellierung mit einbezieht. Ich erwarte natürlich auch vom Bau, dass da die Arbeitsbedingungen einfach besser werden. Also teilweise ist es sogar vergleichbar mit der Fleischindustrie, so wo da osteuropäische Bauarbeiter sind das hier hauptsächlich, es sind auch wenige Frauen sind da auf dem Bau, also dass da osteuropäische Bauarbeiter, die natürlich auch wir benötigen hier in Deutschland, auch die dann eine bessere Arbeitsbedingung haben, eine bessere Unterkunft haben, eine bessere Kleidung haben, die wettergerecht ist. Das sind alles Maßnahmen, wo ich sage, Da muss der Bau einfach ran. Und da hat, haben wir in der Politik auch die Möglichkeit, es zu fördern. Da haben wir auch die, die Möglichkeit, die richtigen Rahmenbedingungen aufzusetzen für die Bauunternehmen, damit wir eben dahin gelingen, dass der Bau serieller wird. Ich glaube nicht, dass der Bau zu 100% seriell wird, weil ich, wie gesagt, auch genannt habe, dass einfach die Bedingungen andere sind, sei es eben der Boden, sei es das Wetter, Windlasten oder Schneelasten und so weiter. Aber der Bau muss auf jeden Fall dazu hinkommen, dass der serieller wird und industrieller wird.
Okay. Ja, dann kommen wir zum großen Thema Klimawandel. Sie hatten es gesagt, also im Prinzip für den Gesamtanteil an Wirtschaftsleistungen ist der Bau relativ klein. Für seine Emissionen an, an klimaschädlichen Gasen ist er relativ groß. Warum ist denn das eigentlich so? Also Beton ist ja im Prinzip auch ein relativ großes Problem, weil es sehr, sehr, ja, es ist ein kleiner Einstieg jetzt mal für Laien. Es kam ja auch erst nach dem Zweiten Weltkrieg, aber Bauen Beton ist, die ganzen Innenstädte sind ja mit Betonhochhäusern vollgeschmiert, weil man halt dann, wenn man Stahlträger reinbaut, ist sehr, sehr zug- und druckstabil ist, sehr einfach zu verbauen und so weiter und so fort. Aber es ist ja CO2-neutral, sehr intensiv, irgendwie einen Kubikmeter Beton zu verbauen. Warum hat sich da jetzt eigentlich weniger getan? Also ich podcaste ja bekanntermaßen über die Mobilität und da haben wir jetzt Elektromobilität als Thema und auch autonomes Fahren, was schon so ein bisschen dann darauf hinauslaufen würde, wirklich die Bewegungskilometer effizienter zu organisieren. Und beim Bau ist da alles irgendwie nichts. Warum ist der Bau da so Nachzügler?
Ja, der Bau hat einen extrem großen CO2-Bedarf aus mehreren Perspektiven. Sie haben jetzt das Thema Beton angesprochen. Das ist natürlich die Wärme, das ist die Gebäudehülle, das sind die großen Transportwege, die man mit einberechnet. Das Gebäude ist einfach ein komplexes Wesen. Wir verbringen ja auch über 90% unserer Zeit in Gebäuden, sei es ein Büro, sei es in Wohnungen, sei es in der Arbeitswelt oder wo auch immer. Und daher auch die großen CO2-Emissionen. Sondern mein Ziel und meine Vision von einem Gebäude ist, dass wir wirklich die Symbiose zwischen dem Gebäude, zwischen dem Wärme und zwischen der Natur und der Umwelt einfach schaffen. Das heißt, dass wir dahin kommen, dass ich mich als Mensch in dem Gebäude auch wohlfühle. Das heißt, wie ich atme, das ist natürlich mit nachhaltigen Baustoffen gebaut wird, wie zum Beispiel Holz, dass ich unabhängig bin und meinen eigenen Strom produziere. Es kann sein durch Photovoltaikanlagen oder die Heizung mit Wärmepumpen da betreibe und natürlich tatsächlich das Gebäude auch begrüne. Das heißt Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, dass wir da auch die Umwelt mit einbeziehen, dass da Insekten in Großstädten nicht in überhitzten Umgebungen da irgendwie ertöten und sterben, sondern dass man auch an sie denkt, dass man die mit einbezieht. Und das ist so meine Vision von einem Gebäude. Und das Thema Beton, das ist relativ groß. Ich glaube, um das Thema werden wir nicht verzichten können. Wir werden auch Beton weiterhin brauchen. Es geht nur darum, wie schaffen wir es, den Beton zu verringern, den Beton eventuell auch in den jeweiligen jeweiligen Baustoffkomponenten zu ersetzen. Wir haben an der TU Dresden den Carbonbeton entworfen. Und auch den Textilbeton. Das heißt, da ersetzen wir den Stahl und machen das so, dass da Carbonfasern als Aufnahme von den Zugkräften dient. Das bedeutet auch, dass wir den Beton verringern, weil wir eben, das Carbon viel, viel mehr die Zugkräfte aufnehmen kann. Das heißt, auch die Dicke der Wand oder auch die Dicke der Decke verringert werden kann mit weniger Beton, wenn ich da eben Carbon reinsetze anstatt Stahl. Ich verringere da natürlich auch die Problematik des Sandes. Ich brauche Sand als Rohstoff sowohl im Beton wie im Zement, als aber auch im Stahl für die Stahlerzeugung, wo ich dafür einen enormen Energieverbrauch benötige. Das heißt, auch der Rohstoff Sand ist natürlich auf der Welt sehr, sehr knapp. Wir sehen das, dass bestimmte Inseln, da ist natürlich auch angegriffen werden mit Tsunamis und dass da Korallenriffe zerstört werden, weil ich dann natürlich nicht Wüstensand für die Herstellung von Beton oder eben Stahl benutzen kann, weil die Körnung nicht so rau ist und eben nicht so bindefest ist wie ein Sand aus dem Strand zum Beispiel.
Ja, am Anfang haben Sie also so ein bisschen diese grüne Vision gehört. Im Prinzip, ja, was führt dich da raus? Glas, Stahl, wie man in Großstädten halt so wie grüne Vordenker ist, so prognostizieren, man lebt energieautark in neuen Baustoffen, ziemlich alles ist nachhaltig. Man hat halt einfach Herzliches. Da sind wir jetzt natürlich, wenn man so in die Städte reinguckt, sehr weit weg. Das sind ja alles irgendwo Betonwüsten. Also ja. Beim Beton würde ein bisschen was gehen als großen CO2-Treiber, wenn man an Stahl, wenn man Stahl ersetzt durch Carbon und andere Baustoffe. Wie stehen Sie denn zu so neuen Verfahren wie 3D-Druck? Das gibt jetzt schon die ersten Häuser, wo man praktisch, ja, es ist nicht unbedingt so, wie man es jetzt kennt. Ich packe da mal in die Shownotes ein Beispiel. Es gibt die ersten Musterhäuser, wo man ein Haus praktisch mit 3D-Druck erstellt, wo im Prinzip diese Betonformen sehr fließend sind. Es dauert einen Tag, dann ist das aufgestellt. Ist das eine Chance, auch in technologisch da voranzukommen?
Definitiv ist auch die Chance, dass man den Bau dementsprechend digitalisierter macht, innovativer macht, dass man auch da die Möglichkeiten gibt, wie ich vorher angesprochen habe, dass man da ja besser mit Startups orientieren kann. Also wirklich, das fördert ja auch die Wirtschaft, wenn wir da auch diesbezüglich die Innovation fördern. Also ich begrüße sehr, dass wir den Bausektor da digitalisierter machen. Und da ist natürlich der 3D-Druck schon ein gutes Beispiel dafür. Das gibt es ja in der Automobilindustrie, das gibt es ja auch in der Flugzeugherstellung, wo die forschen. Aber die Voraussetzung ist und die Basis ist natürlich, dass wir da die Innovationskraft haben, dass wir da die Forschungskraft haben. Wir sind ja in Deutschland berühmt nicht für unseren großen Vorkommen an Erze, an Öl oder an Gas oder was auch immer, sondern wir sind ja so wirtschaftsstark, dass wir eben innovativ sind, dass wir Vordenker sind in ganz vielen Bereichen, wie die Marke eben Made in Germany auch teilweise zeigt. Und da begrüße ich es sehr, dass wir da natürlich auch innovativer werden und speziell auch als Bauingenieur und ehemaliger Bauleiter im Bausektor.
Also was ich so raushöre, die Zukunft wird aus den wirklich neuen Verfahren gemacht. Wir bauen irgendwie Beton auch mit Carbon und mit 3D-Druck und ähnlichem. Aber es gibt natürlich jetzt auch noch so eine, was man gerade im grünen Umfeld so sieht, so eine Renaissance der alten Verfahren. Also in Norwegen steht das erste Hochhaus aus Holz. Holzbau hat so eine kleine Renaissance auch erlebt. Es gibt immer mehr Häuser, die so gebaut werden. Ist natürlich jetzt auch klar ein erneuerbarer Rohstoff. Lehm kommt wieder. Es ist im Prinzip jahrzehntelang in Deutschland vernachlässigt worden. Also das heißt, wir besinnen uns auch ein bisschen auf alte Verfahren, aber was halten Sie davon? Ich meine, Lehm oder auch Holz, ist das wirklich etwas, womit man eine große, die Bauindustrie der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, also Deutschland, so hochfahren kann und so wirklich massenhaft einsetzen?
Also Holz wird auch bei uns innerhalb der Partei ganz kritisch debattiert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Baum abholze und den dann für das Gebäude verwende und dementsprechend einen Baum dann neu baue, dann braucht er auch eine gewisse Zeit, um genau die CO2-Emissionen zu verbrauchen beziehungsweise aufzunehmen, wie der alte Baum, den ich eben verwendet habe im Gebäude. So, und dass wir eben wirklich auch daran denken und nicht nur sagen, ja toll, Holzbau aus nachhaltigen Rohstoff, sondern wie bekommen wir das her? Wie schaffen wir es eben, die CO2-Emissionen gleichberechtigt zu sehen? Wir können natürlich hier auch nicht Wälder abholzen und die eben als nachhaltigen Gebäude sehen. Da haben wir sozusagen auch nichts gekonnt, um die anstehende Klimakrise anzugehen. Aber im Vertrag steht ja auch drin, dass wir eine Holzbaustrategie, zwar eine nachhaltige Holzbaustrategie und eine Leichtbaustrategie entwickeln werden. Und da müssen wir uns genau diesbezüglich auch Gedanken machen. Und dass wir wieder zurückgehen zu Lehm oder auch zu kaltgepressten Ziegeln und weiteren Möglichkeiten. Das ist natürlich toll, oder natürlich auch die große Kunststoffbreite im Bauwesen, die wir haben, sei es bei den Fensterdämmungen, sei es in den jeweiligen Rohren und so weiter. Wie schaffen wir es, die erdölbasierten Kunststoffe zu ersetzen? Und wie kommen wir hin, dass wir da biobasierte oder eben bioabbaubare Kunststoffe verwenden? Also diese Abfall Management und die Gedanken dazu, die gehören eben genau auch hierzu mit betrachtet.
Also im Prinzip wollen Sie praktisch, dass der ganze Lebenszyklus eines Gebäudes irgendwie ökologischer wird.
Definitiv. Und zwar von der Planung bis zur Kostenbetrachtung ist natürlich eben auch der Umsetzung. Um das eben auch zu schaffen, müssen wir hin, dass wir den anstehenden Gebäude, das heißt den Bedarf, den wir haben, auch sanieren, und zwar ökologisch und nachhaltig und nicht eben viel bauen, weil dann beanspruchen wir extrem viel Fläche, das auch nicht eben positiv ist für die Klimakrise, um genau dagegen anzugehen. Sie merken ja, es ist ein komplexes Thema.
Ja.
Das können wir nicht irgendwie von heute auf morgen lösen. Da sind ganz viele Überschneidungsthemen, die man mit berücksichtigt. Aber genau dafür hat ja jetzt die neue Bundesregierung ein eigenes Ministerium geschaffen, damit sie eben dieses komplexe Thema auch gut angeht.
Ja, genau, ein Punkt. Ich packe nochmal in die Shownotes dieser Episode einen schönen Beitrag vom RBB über den Kieskonflikt in Brandenburg. Da wird auch, das ist zwar eine halbe Stunde, aber es ist eigentlich ganz interessant. Man kann sich eigentlich auch angucken, dass im Prinzip, ja, sehr viel Kies in Brandenburg entnommen wird, große Kraterlandschaften entstehen. Auf der anderen Seite wird kaum was recycelt. Das gibt so ein bisschen den Stand 2019 wieder. Aber ja, es ist viel in Berlin. Wie ist es denn so als junger Bundestagsabgeordneter? Jetzt haben Sie einfach noch ein eigenes Bauministerium, sind im Ausschuss. Sind die ersten Ausschusssitzungen eigentlich schon gelaufen oder wie arbeitet man da eigentlich so? Also
genau, die konstituierte Ausschusssitzung hat stattgefunden vor Weihnachten. Das heißt, da wurde der Ausschuss offiziell auch benannt und bestätigt. Wir haben jetzt auch einen Ausschussvorsitzenden dort gewählt. Nächste Woche findet dann die zweite Sitzung statt, wo wir dann die Stellvertretung wählen. Und da kommt auch die Bauministerin als Gast. Da hält man so sozusagen Grundsatzreden als neuer, junger Bündnisgrüne Abgeordnete ist natürlich hochspannend, vor allem für mich. Ich meine, ich komme, wie gesagt, aus dem Bau und dann mit einer anderen Sprache, die man da spricht, wie in der Politik. Es ist hochspannend. Die ersten Wochen muss ich natürlich auch die neuen Wege kennenlernen, die neuen Kolleginnen, das neue Umfeld, die neue Sprache, das neue Leben. Das ist wirklich super viel Umbruch gewesen
die letzten Woche.
Nervtötende Journalisten oder auch positive Journalisten. Also wirklich von allem etwas dabei. Aber das ist ja auch das Schöne an der Politik. Es ist herausfordernd.
Ja.
Aber man lernt super viel dazu. Und das macht auch zumindest für mich extrem viel Bock und extrem viel Spaß.
Ja, aber also so sind in einem Ausschuss. Und was wird denn, also wenn da so normale Arbeit ist, dann müssen Sie irgendwas entscheiden oder sollen Sie irgendwie Gesetze bauen und dann müssen Sie eine Vorlage zusammenbauen in der Regierungskoalition? Oder wie?
Also man musste immer unterscheiden zwischen einer Regierungspartei, wo ich eben mit drin bin, und einer Oppositionspartei. So, dass man sehr engen Draht hat zum jeweiligen Ministerium und da eben gemeinsam Gesetze entwirft, Gesetze beschließt, gemeinsam aber auch Fördergelder verteilt, gemeinsam Debatten führt. Da haben wir auch ganz oft Meinungsdifferenzen, auch in der Ampelkoalition. SPD will ja bauen, bauen, bauen. Da sagen wir ja, Leute, wie wollen wir denn bauen? Wir müssen ja ökologischer und nachhaltiger bauen. Die FDP sagt dann wiederum, ja, bitte pass auf die Finanzierung auf. Wie machen wir das steuerrechtlich? Aber das gehört eben dazu. Das gehört eben auch zu einer guten Politik dazu, dass man kompromissbereit ist. Ja, ich meine, hätten wir jetzt auch als bündnisgrüne Fraktion jetzt 60% gehabt oder 52%, dann hätten wir theoretisch alleine alle Ministerien besetzt und hätten alleine alles entscheiden können. Aber das Volk, die deutsche Bevölkerung hat gewählt. Es ist so entschieden. Jetzt haben wir uns für eine Ampelregierung entschieden. Und das bedeutet natürlich auch, kompromissbereit zu sein, und zwar sowohl wir als aber auch die anderen.
Also der Kompromiss ist ja halt irgendwie ein bisschen immer in der Demokratie die Ursuppe. Und der ganze Aufbau, also wie ist es, wenn man jetzt diesen neuen Job hat? Sie müssen Beschäftigte einstellen und Sie müssen sich ein Büro finden. Haben Sie auch schon ein Büro? Also
genau, im Bundestag wird einem das Büro zugeteilt. Genau, ich habe eine Pauschale für MitarbeiterInnen. Ich bin gerade auf der Suche nach einem Wahlkreisbüro in Dresden, im Dresdner Süden. Ich werde ein Gemeinschaftsbüro Görlitz haben, mit der Landtagsabgeordneten aus Görlitz. Und ich werde ein Gemeinschaftsbüro in meiner Heimatstadt haben, in Plauen, auch mit dem Landtagsabgeordneten. Das heißt, ich werde da sachsenweit präsent sein. Und da natürlich auch ganz viel aktiv sein, nicht nur die Baupolitik zu fördern und zu helfen, auch meine anderen Herzensthemen, sei es die Asylpolitik, sei es die Migrationspolitik oder Integrationspolitik, sei es aber auch der Sport, der Kampf gegen den Rechtsextremismus und Rassismus. Das möchte ich natürlich auch alles thematisieren und da auch angehen. Oder eben die Kulturlandschaft, die wirklich breite und gute Kulturlandschaft in Dresden und auch in Sachsen zu fördern. Von daher, es wird, glaube ich, nicht langweilig die
Nee, das
nächsten
glaube ich auch nicht.
Jahre werden, sondern eher andersherum. Aber wie gesagt, ich freue mich auf die Zeit. Es ist super aufregend, extrem herausfordernd, aber das Schöne ist, es macht wirklich super viel Spaß.
Alles klar. Dann müssen wir leider auch zum Ende kommen und schließen noch mit einem kleinen Werbeblock. Wenn Sie eine schöne ein kleines Büro-Office vermieten wollen, Herr Salih sucht noch
Ja,
in Dresden, bitte an ihn
gerne.
melden. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Vielen, vielen Dank, Herr Parker. Bis ganz
So.
bald, hoffentlich.
Ja, was packe ich heute auf die Future Sounds Liste? Naja, bekanntermaßen podcaste ich ja auch unter den Zukunftsruhmlisten über die Zukunft der Mobilität. Die ist auch schon viel größer als hier, sind ja schon 160 Episoden. Aber klar ist ja irgendwo eine gewisse Hang zum Auto. Und wenn man sich mal fragt, welche guten Songs über Autos gemacht werden, wird man ja relativ stark erschlagen, weil natürlich ist das irgendwie ein Sinnbild von Freiheit. Ich pack mal Willie Nelson und ich finde, er ist wirklich gut. Er ist jetzt auch schon knapp vor 90, die alte Country-Legende. Nur nichtsdestotrotz muss man sagen, er hat viel von der Musik gemacht. Ich weiß nicht, ob viele Junge da noch was mit anfangen können. Aber On the Road Again sollte man einfach auch mal gehört haben. Bruce Springsteen, Born to Run. Ja, ist einfach auch das Ikonische, ne? USA, weites Land, man packt sich in den Ford Mustang, das ist so da das Gebrauchsauto, wie bei uns der Käfer es war, und fährt weg. Übrigens glaube ich auch von Nebraska, einer immer noch der stärksten Platten, die er gemacht hat, Anfang der 80er Jahre, ist auch als Platte relativ interessant. Ja, Tracy Chapman Fast Car, das war meine erste Berührung mit Popmusik. Sie hat auf, ich glaube, den Nelson Mandela Live-Konzert 87 gespielt. Und ohne dass ich wusste, was das überhaupt bedeutet, blieb mir dieser Song immer noch in Erinnerung. Es geht auch um was anderes. Ein Paar, das flüchtet. Wie gesagt, das Auto verschafft einem Freiraum und Freiheit und so weiter. Das ist richtig. Ist immer noch ein schöner Song, fällt ja auch irgendwie so in diesem Pop allerlei der 80er Jahre auf, wo es einfach kaum noch wirklich handgemachte Musik gab. Sie war so eine schwarze Künstlerin, ist sehr soulig, aber auch leicht rockig, was sie in ihrem Gesamtwerk gemacht hat. Und hier eben Fast Car. Deswegen ist es auf der Liste. Dr. Dre, Let Me Ride, ja. Ich meine übrigens, der Hip-Hop ist ja wirklich noch einer der wenigsten Stilgattungen, die für die das Auto was bedeutet. Immer die fettesten Cadillacs, fürchterliche SUVs, die Amerikaner sind noch schlimmer als wir, also das ist schreckliche Autos, wenn man sie fährt, aber in jedem Hip-Hop-Video taucht mindestens eins auf. Selbst die deutschen Hip-Hopper glorifizieren in irgendwie 100.000 Euro Autos. Aber ich will es gar nicht dissen, nur es ist halt so. Und teilweise muss man auch sagen, wenn sie im Flow halten, ist es auch schöne Musik im Auto fahren. Also dieses Sprache auf dem Beat passt einfach zum Fahrgefühl mehr noch als das, was ich euch jetzt vorschlage. Fear Factory mit Cars. Ich glaube, es ist noch Gary Numan, der das Original gemacht hat, drauf. Gary Numan war so eine 80er Jahre Pop-Ikone. I feel safest of all, I can lock up my doors. Ja, es ist fast eine Hymne ans Autofahren und Fear Factory ist sehr, sehr harter, industrial-lastiger Metal-Sound. Eine heiße Kombi ist wirklich fast mein Lieblingslied, wenn es um Thema Autos in der Musik geht. Aber vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.
Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge, Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.